Irgendwie waren vorher mehr da. Kinder sind ein großer Schatz. Und wir treffen in der letzten Zeit immer mal wieder Familien, oder haben wir eigentlich vorher auch getroffen, aber es wurde uns so bewusst, die in einer anderen familiären Phase sind als wir zurzeit. Wir geben unsere Kinder so langsam ab. Und bei manchen kommen die Kinder gerade frisch dazu oder ja, das umtriebige Leben in der Familie hat gerade so den Höhepunkt erreicht. Und ich denke mal, irgendwie sehnt man sich vielleicht manchmal in so einer Phase, vielen Dank, danach, dass es eben anders wird. Dass die Kinder doch schon mal größer wären oder keine Ahnung, dass sie wieder jünger wären oder wie auch immer. Und ich glaube einfach, jede Phase hat so ihre Zeit und ist einfach schön. Und ich finde es klasse, dass wir hier von den Kleinsten bis zu den Ältesten wirklich alles vertreten haben. Und ich wünsche mir einfach, dass unsere Gemeinde, so wie es heute auch schon gebetet ist, Heimat sein kann für alle Altersgruppen. Und ja, da möchte ich einfach bitten, dass jeder von uns da mithilft, dass wir so eine Atmosphäre erzeugen, wo wirklich jeder sich wohlfühlt, dass wir nicht so sehr an uns denken, sondern dass wir schauen, dass andere zum Zug kommen, dass andere sich wohlfühlen, dass es anderen gut geht. Und wenn jeder den anderen im Blick hat, ich predige das meistens bei Hochzeiten, bei Trauungen, wenn jeder den anderen im Blick hat, dann bekommt auch jeder, was er braucht. So, heute Teil 5, wenn wir die Einladung mit dazu nehmen, Teil 6 unserer Serie über die Ich-Bin-Worte Jesu. Und das Thema heute, für diejenigen, die es noch nicht gelesen haben: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Auch das ein Text, über den ich normalerweise zu anderen Anlässen predige, nämlich zu Beerdigungen, weil ich finde, es ist einer der schönsten Texte, die man überhaupt an einer Beerdigung lesen kann, und aber auch ein herausfordernder Text. Und ich lese uns eigentlich nur drei Worte, werde die Geschichte, die dazu gehört, nachher noch ganz kurz erzählen, dass wir den Zusammenhang haben. Also, wir finden dieses Wort in Johannes 11, die Verse 25 bis 27. Da heißt es: Jesus erwiderte ihr, nämlich der Martha: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Martha antwortete ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Ich möchte gern nochmal beten. Vater, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir für diese speziellen Worte, die uns was offenbaren über das, wer du bist, wie du bist, was wirklich wichtig ist, über dich zu wissen. Und ich danke dir, Herr, dass du auch heute da bist, um uns zu lehren, um zu uns zu reden. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns offene Herzen schenkst, dass ich die Dinge so formulieren kann, wie du es möchtest, und dass wir alle miteinander die Dinge hören, die für uns heute Morgen wichtig sind. Amen. So, ein Freund von Jesus, nämlich der Lazarus, der war schwer erkrankt. Und er hatte zwei Schwestern, Maria und Martha. Und diese zwei Schwestern, die haben Kontakt gehabt zu Jesus, man bezeichnet sie als Freunde von Jesus, und die haben nach Jesus geschickt. Und ja, Jesus war beschäftigt und hat gesagt: Ja, ich komme. Und dann lesen wir einen sehr verstörenden Vers. Lest den mal ganz kurz vor. Als er hörte, dass Lazarus krank war, das ist Kapitel 11, Vers 6, als er hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt. Und wir lesen nachher, dass es nicht deswegen war, weil Jesus irgendwie noch nicht fertig war mit der Arbeit oder weil er nicht früher weg konnte oder weil er keinen Flug mehr buchen konnte, irgendwie von Bethanien von keine Ahnung wo er war, wie auch immer, sondern er ist ganz bewusst zwei Tage länger geblieben, um dem Lazarus die Möglichkeit zu geben, zu sterben. Also das finde ich ehrlich krass, oder? Jesus kommt ganz bewusst zu spät. Jetzt habe ich vorher gesagt, Gott kommt nie zu spät. Und das stimmt auch, denn Jesus ist nicht zu spät gekommen. Aber menschlich gesehen Ich meine, Maria und Martha, die haben Jesus ja nicht geschickt, um den Toten aufzuerwecken, sondern die wollten, dass der nicht stirbt. Die hatten so eine Vorstellung davon, was Jesus tun sollte. Und er sollte bitteschön heilen. Denn das ist ja das, was Jesus immer wieder getan hat. Jesus sollte diesen Lazarus heilen, damit er nicht stirbt. Er war ja ein Freund von Jesus. Und die haben sich gedacht, Jesus, der heilt so viele Leute, der wird auf jeden Fall kommen. Und er wird dafür sorgen, dass Lazarus nicht stirbt. Und dann vergeht Stunde um Stunde. Und sie gehen ins Bett und stehen wieder auf. Und es vergeht Tag um Tag. Ich weiß nicht, wie lange das dann letztendlich ging, aber irgendwann ist Lazarus tot. Und Maria und Martha sitzen da und verstehen die Welt nicht mehr. Jetzt haben sie doch extra nach Jesus geschickt. Und der Lazarus ist sein Freund. Und sie kennen Jesus doch gut. Warum in aller Welt kommt Jesus nicht? Und was Maria und Martha nicht wussten, aber was wir jetzt im Nachhinein wissen, ist ja noch viel schlimmer. Jesus ist bewusst dort geblieben. Er hat bewusst gewartet. Er ist absichtlich zu spät gekommen. Und dann sagt er einen ganz interessanten Satz. Er sagt in der Begründung, ich will, dass ihr glaubt. Er sagt, ich bin deswegen hier geblieben, damit der Lazarus stirbt, weil ich will, dass ihr glaubt. Jetzt habe ich so eine seltsame Vorstellung. Ich gehöre so zu den Menschen, ich habe das manchmal schon hier und da erzählt, ich gehöre so zu den Menschen, die bisher noch nicht viele Wunder gesehen haben. Also ich weiß, dass es Wunder gibt und klar, ich habe auch schon mit Leuten gebetet und es sind Dinge passiert und in der näheren und weiteren Umgebung habe ich auch schon Dinge gehört, aber so, wisst ihr, so richtige Wunder habe ich bisher so wenig gesehen. Und ich habe mir gedacht, Jesus, wenn du wolltest, dass mein Glaube so richtig stark wird, dann wäre es irgendwie gut, wenn du mich ein paar Wunder sehen lassen würdest. Dann würde ich sicher mehr glauben. Und Jesus sagt hier, wisst ihr was, ich tue mal kein Wunder, damit ihr glaubt. Wir verstehen unter Glauben, glaube ich, manchmal was anderes als das, was Jesus darunter versteht. Jesus wollte, dass die Leute glauben, dass sie ihm vertrauen. Jesus wollte, dass die Menschen unabhängig von dem, was sie um sich herum sehen, unabhängig von den Umständen, ihr Vertrauen auf ihn setzen. Wisst ihr, so ein Camp, was wir heute gehört haben, ich habe mir gedacht, Gott hätte Wunder tun können. Er hat 10 Tage schön Wetter schenken können. Wäre ein echtes Wunder gewesen. Aber der Lerneffekt, den die Kinder und die Mitarbeiter dort gehabt hätten, der wäre nur ein Bruchteil dessen gewesen, wenn überhaupt, von dem, was sie jetzt mitbekommen haben. Ich habe ja so den Eindruck, ich war ja selber vor vielen Jahren auf dem NTC, also auf dem Ausbildungscamp. Und wenn ich so dann auch gesehen habe, auch später Leute, die aufs NTC gegangen sind, ich habe so einen Eindruck, die Ranger, die haben irgend so ein Agreement, irgendeine Vereinbarung mit Gott, dass es auf dem NTC immer grässlich Wetter ist. Da, also gut, es gibt vielleicht auch schöne NTCs, aber also Hagel, Kanufahrten durchs Campgelände, Strohballen, die man ins Camp legen muss, damit man nicht in der Soße liegt und was weiß ich was alles. Habe ich schon interessante Storys gehört. Ja gut, vermutlich sind es einfach statistische Schwankungen, aber das, was ich immer wieder festgestellt habe, ich lerne nicht in den guten Zeiten meines Lebens, sondern ich lerne in den schwierigen Zeiten. Ich lerne dann, wenn die Dinge nicht so laufen, wie es mir gefällt. Und vermutlich wird es bei dir nicht anders sein. So, Jesus wollte, dass Maria und Martha und die ganzen Leute, dass die eine Lektion lernen, nämlich, dass es bei Gott nicht darauf ankommt, dass die Dinge gut und rund laufen, sondern dass Gott die Kontrolle hat, auch dann, wenn wir denken, jetzt läuft alles schief. Gerade in den schwierigen Zeiten und gerade in den Katastrophen, da wächst unser Glaube. Und wenn du das nächste Mal in irgendeine Situation kommst, wo du dir sagst, Gott, warum muss das jetzt sein? Dann denk an diese Geschichte zurück und denk, okay Gott, ich bin mal gespannt, was ich da jetzt draus lernen darf. Und ich möchte, dass mein Glaube in dich stark wird. Und dann endlich kommt Jesus an diesem Dorf an, wo Maria und Martha wohnen, wo der Lazarus inzwischen sogar schon beerdigt ist. Und dann sagt ihm Martha, oh Jesus, wenn du da gewesen wärst, hätte der Lazarus nicht sterben müssen. Und Jesus hat ja diesen Lehrplan im Kopf. Er weiß ja, was er ihnen beibringen will. Und er weiß ganz genau, wo er sie hinführen will. Und er sagt dann, Jesus sagte zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Und die Martha sagt, ja, ich weiß, dass er auferstehen wird. Bei der Auferstehung am letzten Tag. Stimmt ja auch. Die Martha, die hatte es verstanden. Die wusste, es gibt eine Auferstehung und die wusste, der Lazarus ist gläubig und wir werden ihn mal wiedersehen und so. Ja, es ist auch ein Trost. Aber Jesus meinte in diesem Fall auf jeden Fall auch die Auferstehung zu Lebzeiten. Das ist natürlich falsch, also jetzt, vor dem Ende der Welt. Und natürlich, und das werden wir nachher auch sehen, in dem Vers, den ich vorher vorgelesen habe, geht es natürlich auch um dieses Ende der Zeiten, wo wir alle auferstehen werden. Aber hier an dem Punkt hatte Jesus vor, ein Wunder zu tun. Und die Martha, die hatte mit dem Wunder gerechnet, dass der Lazarus geheilt wird, aber die rechnete nicht mit dem Wunder, dass Lazarus auferweckt wird. Und ich weiß nicht, ob du das bei dir auch schon festgestellt hast. Wir schränken Gott manchmal ein. Wir können uns manche Dinge nicht vorstellen. Wir rechnen mit dem einen, aber mit dem anderen, das fällt uns irgendwie schwer. Wie viele von euch haben schon mal mit einem Kranken gebetet? Oh komm, das sind noch mehr, oder? Mit dem Kranken gebetet, so, okay. Wie viele von euch haben schon mal über einen Toten gebetet, dass der wieder lebendig wird? Okay, deutlich weniger. Warum? Also, ich kann nicht sagen, warum, weil ich habe das einmal gemacht und es ist irgendwie schwierig, vor allem, weil das sind ja dann oft auch Angehörige dabei und dann wächst du da Hoffnungen oder ist irgendwie seltsam und nachher passiert womöglich nichts, oder? So eine Sache, gell? Und ich persönlich glaube, das ist auch ein Stück weit okay so, dass wir die Dinge tun, für die wir Glauben haben. Dass wir die Dinge tun, wo wir sagen, okay, das traue ich Gott und mir zu. Aber manchmal, da müssen wir über unsere Grenzen drüber gehen. Manchmal, da müssen wir mit dem Unmöglichen rechnen. Und wenn wir das nicht tun, dann werden wir nicht wachsen. Manchmal, da ist es einfach nötig, nicht in der Wohlfühlzone zu bleiben, sondern zu sagen, ich gehe einen Schritt weiter. Ich denke, fast alle, die hier sitzen, außer dem ganz kleinen Besucher da drüben, die haben die Wachstumsphase so ziemlich hinter sich. Und das ist zwar nicht körperlich schmerzhaft, aber da ist manches so, dass wir uns nicht wohlfühlen und dass manches so im Ungleichgewicht ist. Wachstum ist immer so eine seltsame Sache. Und dann passen die Kleider wieder nicht und dann sind irgendwie die Extremitäten irgendwie zu lang und zu kurz und dann kriegt man Pickel und was weiß ich nicht alles. Und das ist eine schwierige Zeit. Und so ist Wachstum immer auch mit Unannehmlichkeiten verbunden und vor allem für diejenigen von uns, die gerne Beständigkeit haben. Ich bin so jemand, ich bin sehr beständig. So, wenn die Dinge planbar sind und wenn sie immer gleich sind und alles so unter Kontrolle, das ist so meine Wohlfühlzone. Aber ich weiß, ich muss aus dieser Wohlfühlzone ab und zu mal raus, vielleicht auch noch häufiger raus, um Gott die Möglichkeit zu geben, was Neues zu machen. Um Gott die Möglichkeit zu geben, dass ich wachse. Und da ist es ganz wichtig, dass wir Gott nicht einsperren, dass wir Gott nicht vorschreiben, welche Wunder er tun kann und welche nicht. Und dass wir ihn Gott sein lassen und dass wir ihm zutrauen, dass er Dinge tut, so wie es ihm gefällt. Und ich möchte einfach Mut machen, auch mit Wundern Gottes zu rechnen. Wunder Gottes gab es nicht nur in der Vergangenheit, in biblischen Zeiten. Und Wunder Gottes wird es nicht nur geben, kurz bevor Jesus wiederkommt. Abgesehen davon, Müssen wir ja mal drüber nachdenken, ob das womöglich unsere Zeit ist. Und Wunder Gottes gibt es nicht nur auf anderen Kontinenten und irgendwo weit weg, sondern Wunder Gottes gibt es dort, wo Gott ist, wo Gott wirkt. Und deswegen möchte ich uns Mut machen, mit diesen Wundern zu rechnen. So, und dann kommen diese beiden Verse, wo Jesus sagt, ich gebe dieses ewige Leben. Ich lese dir einfach nochmal vor. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Und hier merken wir schon, da geht es auch nicht mehr nur um die Auferweckung vom Lazarus, da geht es nicht nur darum, dass der Lazarus eben jetzt eine Lebensverlängerung quasi bekommt, sondern natürlich geht es da auch um die Ewigkeit. Lazarus sollte hier auf Erden ein paar Jahre weiterleben, das ist klar, obwohl er gestorben war. Und das ist auch das, was da drin steht, aber wir merken, das hat irgendwie so zwei so Ebenen. Das eine ist unmittelbar jetzt für den Lazarus, aber das andere geht weiter darüber hinaus und jetzt kommt Jesus im Prinzip auch wieder auf die Wahrheit zurück, die ihm die Martha gesagt hat, wo sie gesagt hat, ja, ich weiß, dass er auferstehen wird am Ende der Tage. Und so diese beiden Ebenen, die lässt Jesus ganz bewusst in diesen Versen beieinander stehen. Und ich denke, für uns heute ist so schon diese Auferstehung am Ende der Zeiten sehr viel relevanter als das Konkrete, weil wir momentan vermutlich nicht gerade vorhaben, einen Toten aufzuerwecken. So, Jesus lenkt unseren Blick jetzt eben auf das Ende, auf die Ewigkeit und er sagt, wer an mich glaubt, der wird dieses ewige Leben haben. Wer an mich glaubt, der wird nicht mehr sterben. Und damit meint Jesus natürlich nicht, dass wir hier auf der Erde ewig leben. Das wäre uns natürlich am allerliebsten. Sondern damit meint Jesus, dass wir ein Leben bekommen oder schon haben, je nachdem, wie du das sehen möchtest, was kein Ende haben wird. Es heißt mal, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Und ganz am Ende heißt es, dass in der neuen Welt Gottes, dass dort kein Schmerz mehr sein wird, keine Krankheit, kein Leid, keine Tränen. Das ist was Gott uns versprochen hat, wo Jesus gesagt hat, wer an mich glaubt, der wird dieses Leben haben. Und jeder Mensch, der an Jesus Christus glaubt, der wird leben und nicht sterben. Natürlich werden viele von uns, ein bisschen kommt jetzt immer darauf an, wann Jesus wiederkommt, vielleicht werden wir alle nicht sterben, könnte ja auch sein, wenn Jesus in 10 Sekunden wiederkommt, dann braucht niemand von uns zu sterben. Aber es könnte auch sein, dass wir alle noch sterben. Aber dann würde er uns auferwecken und würde uns ein neues Leben geben, was ewig dauert. Und ich glaube, dass Jesus hier möchte, dass wir eine neue Perspektive bekommen auf unser Leben. Wir sind so sehr fixiert auf dieses Leben hier auf dieser Welt. Wir sind so fixiert darauf, dass es uns hier auf dieser Welt gut geht. Dass wir genügend zu essen haben, dass wir genügend zu trinken haben, dass wir genügend anzuziehen haben, dass wir genügend Spaß haben in unserem Leben, dass wir uns die Dinge leisten können, die wir gerne hätten. Und wir möchten nicht leiden, wir möchten ein schönes Leben haben, wir möchten unser Leben genießen. Und das ist das, worum es uns geht und worüber wir nachdenken. Und Jesus, der lenkt unseren Blick auf die Zeit, die nach diesem Leben kommen wird. Und jetzt möchte ich, dass wir ein bisschen Mathematik miteinander machen. So, je nachdem, wie alt ihr seid. Manche von euch, wenn ihr jetzt drüber nachdenkt, ihr dürft ruhig ganz, ganz großzügig schätzen, weiß nicht, wie alt ihr denkt, dass ihr vielleicht großzügigerweise werdet. Darf gern dreistellig sein, wie auch immer. Oder vielleicht sagt er auch 80, 90, wie auch immer. So, dann hast du jetzt eine Zahl zwischen, sage ich jetzt mal, zwischen 1 und 100. Das ist die Zeit, die dir hier auf Erden bleibt. Und jetzt überleg dir mal eine Zahl der Zeit, die kommt, nachdem du auferstanden bist. Eins, zwei, viele, oder? Wir können uns die Länge dieser Zeitspanne gar nicht vorstellen. Meine Oma, die hat mir immer eine Geschichte erzählt, dass es da so einen Berg gibt, wo einmal im Jahr ein Adler oder irgendwas kommt, oder ein Vogel jedenfalls, und der wetzt seinen Schnabel an dieser Bergspitze. Kennt ihr die Geschichte? Und dann fliegt er wieder weg, und ein Jahr später kommt er wieder und wetzt wieder seinen Schnabel an dieser Bergspitze. Und wenn dieser Berg abgetragen ist durch dieses Wetzen des Schnabels an der Bergspitze, dann ist eine Sekunde der Ewigkeit vorbei. Und als Kind dachte ich mir immer, Oma, was erzählst du mir für eine Geschichte? So was kann man sich da nicht vorstellen. Die Ewigkeit ist eben ewig. Und egal, welche Zahl du dir jetzt gedacht hast, ob du eher bei dem einen Jahr bist oder eher bei den 100 Jahren bist, im Vergleich zur Ewigkeit, da ist es einfach eigentlich gar nichts. Paulus formuliert es mal so in 2. Korinther 4, Vers 17. Was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange und ist leicht zu ertragen, wenn wir bedenken, welch unendliche, unvorstellbare Herrlichkeit uns erwartet. Und jetzt bitte ich dich einfach, in deinem Gedächtnis zu kramen und ein bisschen was rauszuholen über das, was du weißt über den Apostel Paulus. So, das, was er zu erleiden hatte, das dauert nicht lange und ist pipi lulli. Der ist, ich glaube, dreimal gesteinigt worden. Er hat, ich weiß nicht wie oft, 40 bzw. 39 Schläge bekommen. Er hat Schiffbruch erlitten. Er ist von Freunden verraten worden. Der hat alles Mögliche mitgemacht, wovon wir, also ich wollte gerade sagen, nur träumen können, aber das wären ja eher dann Albträume, was wir uns gar nicht vorstellen können. Und der Paulus sagt, ist gar nichts. Im Vergleich zur Herrlichkeit ist gar nichts. Fällt nicht ins Gewicht. Jesus sagt in Lukas 9, 25, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei doch sich selber verliert und Schaden an seiner Seele nimmt. Und das Wichtige ist, liebe Geschwister, und ich glaube, dass wir in der westlichen Welt an dem Punkt ein richtig großes Problem haben. Das Wichtige für uns ist, dass wir unser Leben hier auf dieser Welt schon so genießen können, dass es schon fast paradiesisch ist. Egal wie viel Geld du hast, egal welche Lebensumstände du hast, wenn du es vergleichst mit dem, was die Menschen durch die Jahrhunderte und Jahrtausende erlebt haben, mit dem, was Menschen überall auf der ganzen Welt an Möglichkeiten und an Lebensumständen haben. Wir leben nahezu im Paradies. Ja, es gibt Menschen, die ein anderes Schicksal haben. Und Paulus sagt selbst, Paulus hatte selber, er redet von einem Pfahl im Fleisch. Wir wissen nicht genau, was es ist, aber es war irgendwas, was ihm offensichtlich extrem Probleme gemacht hat. Und er hat Gott gebeten, immer wieder es wegzunehmen. Und Gott sagt, nein, mache ich nicht. Ob das nun ein körperliches Leiden war oder ob das Anfechtungen waren oder ein psychisches Leiden oder was auch immer das war. Es war offensichtlich was, was Paulus extrem belastet hat. Und trotzdem sagt er, im Vergleich zur Herrlichkeit, nicht der Rede wert. Und ich möchte euch bitten, euch an dem Punkt immer mal wieder auszurichten und dass ihr sagt, okay, das sind jetzt vielleicht 40, 50, 60 Jahre, 70 Jahre, wie viel auch immer, wo ich Dinge erleben muss, die nicht so schön sind. Aber da gibt es eine Herrlichkeit. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Da gibt es eine Herrlichkeit, die nicht nur für mich ist. Also ich kann natürlich sagen, ja, ich werde es später mal besser haben. Aber der Paulus, der hat noch aus einem ganz anderen Grund gesagt, die Herrlichkeit, die ist viel größer als das bisschen Leid hier. Weil er gesagt hat, nicht nur ich werde diese Herrlichkeit haben, sondern ich möchte alles geben, damit möglichst viele Menschen diese Herrlichkeit erleben. Und da gibt es ganz, ganz viele Menschen in unserer Umgebung, in Laupheim oder wo immer du wohnst, die von dieser Herrlichkeit nicht den blassesten Schimmer einer Ahnung haben. Und die diese Herrlichkeit nicht erleben werden, wenn nicht irgendjemand kommt und ihnen davon erzählt, und ihnen davon erzählt, dass sie was tun müssen, um dieses Angebot Gottes zu bekommen. Und das ist unsere Aufgabe. Dazu könnt ihr ein bisschen was nachlesen in unserem neuen Gemeindebrief, der jetzt da ist. Mit einer Woche Verspätung zwar, aber er ist da. Und da geht es so ein bisschen um diese Gedanken, dass wir einen Auftrag haben in dieser Welt. Deswegen sage ich da jetzt nicht so furchtbar viel dazu. Und Jesus, der hat uns in diese Welt hineingestellt und er möchte, dass wir hier was lernen für uns selbst und er möchte, dass wir seine Botschaft weitertragen in die Welt. Und das ist das, wo ich manchmal so den Eindruck habe, wo unser Bewusstsein eigentlich vollkommen an der Realität vorbeigeht. Jesus möchte, dass wir in dieser Welt leben als seine Kinder. Ich erzähle jetzt doch ein bisschen von dem, was ich geschrieben habe. Wir sind nicht Bürger dieser Welt. Wir sind Bürger des Himmels. Und wir sind hier nicht zu Hause, aber wir benehmen uns so, als ob wir hier zu Hause wären, oder? Wir richten uns hier sehr gut ein und wir freuen uns an all dem, was Gott uns schenkt. Und das ist auch richtig so. Aber so dieses Gespür dafür, dass danach noch was kommt, denkt man manchmal, die Menschen, die es nicht so gut getroffen haben hier in dieser Welt, die Menschen, die entweder ja, sagen wir mal, eine chronische Krankheit haben oder die Menschen, die in wirklicher Armut leben oder unsere Geschwister, die in der Verfolgung leben, die im Gefängnis sind aufgrund ihres Glaubens. Solche Menschen, die haben, glaube ich, eine ganz andere Sehnsucht nach dem, was da kommen soll. Die haben eine ganz andere Sehnsucht danach, dass Jesus endlich wiederkommt und dass Jesus sein Reich aufrichtet auf dieser Welt und dass er uns zu sich nimmt und dass wir dort sein dürfen, wo er auch ist. So, das ist das eine, was Jesus da sagt. Ich bin die Auferstehung. Dass er unseren Blick weglenkt von dieser Welt auf die zukünftige Welt und wo wir einfach sagen müssen, wir müssen mehr darüber nachdenken, was es bedeutet, dass es nach dem Tod weitergeht. Nicht nur für uns, sondern auch für die Menschen um uns herum. Aber dann sagt Jesus noch diesen zweiten Satz, den kann man natürlich auch auf dieses ewige Leben beziehen. Da sagt er, ich bin die Auferstehung und das Leben. Aber ich persönlich glaube, dass Jesus mit diesem und das Leben noch nicht mal so sehr meint, dass er eben dieses Leben ist, dieses ewige Leben, sondern dass dieses Leben, was Jesus uns schenkt, dass es ein Leben ist, was wirklich Leben ist. Ein Leben von einer besonderen Qualität. Einer meiner Lieblingsverse, den ihr von mir bestimmt schon oft gehört habt, ist Johannes 10, Vers 10. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben. Was für ein Leben? Jetzt je nach Übersetzung. Leben im Überfluss oder volles Genüge oder wie auch immer das bei dir übersetzt ist. Aber eins ist klar, Jesus ist gekommen, damit wir Leben haben. Da könnte man jetzt natürlich sagen, ja eben ewiges Leben. Ist ja irgendwie klar, Jesus ist das Leben und er bringt uns das Leben, das ewige Leben. Aber dieser Nachsatz, Leben im Überfluss oder volles Genüge, also ich kann euch das jetzt nicht zu 100% beweisen, aber für mich ist relativ klar, dass Jesus damit mehr meint, als nur, da kommt irgendwann später noch was, sondern dass Jesus sagt, dieses Leben, das beginnt eigentlich schon hier. Und das ist nicht bloß irgendein Leben, sondern es ist Leben im Überfluss. Oder volles Genüge, sagen wir es mal andersrum, das ist ein Leben, was uns wirklich satt macht. Also wenn wir bei Tisch sitzen und du bietest mir was an und ich sage, ich habe genug, dann heißt es, ich bin satt, ich brauche nichts mehr, ich habe genug. Wenn ich volles Genüge habe, dann heißt es, ich habe alles, was ich brauche. Und da denke ich an den 23. Psalm. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ja, okay, gibt vielleicht Gras bloß, jeden Tag Gras oder Klee oder was weiß ich was. Aber es gibt frisches Wasser und ich bin satt und er führt mich auf die Weide und ja, er sorgt dafür, dass mir nichts mangelt. Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles, nämlich Essen, Trinken, Kleidung und so weiter, wird euch zufallen. Sagt Jesus damit, dass jeder von uns einen Ferrari fahren wird und dass wir in Samt und Seide leben werden? Nee, tut er nicht. Aber er sagt, hör mal, was du zum Leben brauchst, das wirst du bekommen, wenn du mein Reich an die erste Stelle setzt. Und es gibt, glaube ich, keine anderen Gläubigen, jedenfalls keine gesunden anderen Gläubigen, als diejenigen, die das Reich Gottes an die erste Stelle setzen. Wenn wir anfangen zu glauben, dann ist das logisch, die logische Konsequenz. Und wir haben das immer, wenn wir uns auf Evangelisation vorbereitet haben und so einen Vorbereitungskurs für die Seelsorgehelfer gemacht haben, wir haben das immer wieder gesagt, wenn die Menschen zu Jesus kommen, es gibt zwei Dinge, wenn du mit denen betest, die einfach wichtig sind. Das erste ist, dass sie Jesus annehmen als ihren Heiland, der ihnen die Sünden wegnimmt und der sie versöhnt mit dem Vater. Und das zweite ist, dass sie Jesus annehmen als ihren Herrn. Und das gehört dazu. Wir können nicht nur das Gute nehmen und sagen, ja, das ewige Leben, das hätte ich gern, aber ansonsten wäre ich gern der eigene Chef. Das gehört auch dazu. So, wir trachten nach dem Reich Gottes und dann sagt Jesus, dann wird dir alles andere dazugegeben. Essen, Trinken, Kleidung. Was du zum Leben brauchst. Manche Leute brauchen dann eine Wohnung. Also eigentlich alle Leute brauchen eine Wohnung, irgendeine Form. Oder vielleicht ein Auto oder eine Arbeitsstelle oder was weiß ich was. Und Gott sagt, kümmere dich um mein Reich. Kümmere dich um meine Sache. Und ich kümmere mich um deine Angelegenheiten. Und dann sagt Jesus, und dann möchte ich dir volles Genüge geben. Das heißt, du wirst genug haben. Einer der Punkte, den wir versucht haben, unseren Kindern immer wieder einzubläuen und ihnen, einzubläuen fällt mir gerade ein, ist eigentlich gar kein schönes Wort, also ihnen hinter die Löffel zu schreiben oder in ihre Herzen fallen zu lassen oder ihnen als wertvolles Erbe mitzugeben, war, bei Gott kommst du nicht zu kurz. Wir müssen nicht selber schauen, dass wir nicht zu kurz kommen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber hast du manchmal den Eindruck, dass du im Leben selber danach gucken musst, dass du genug hast und dass du nicht zu kurz kommst? Hast du den Eindruck, dass du selber dafür Sorge tragen musst, dass es dir nicht zu schlecht geht? Wenn du diese Sorge noch hast und wenn du an dieser Front am Kämpfen bist, dann lass dir heute Morgen mal eins sagen, das ist nicht deine Aufgabe. Du musst es nicht tun. Das ist was, was Gott tut für uns. Was nicht heißt, dass wir die Hände in den Schoß legen können und sagen, ich muss nichts mehr arbeiten, Gott wird mich versorgen. Aber ich brauche mich nicht darum zu sorgen. Ich muss nicht Angst haben, dass ich zu kurz komme. Meine Aufgabe ist es, mich um Gottes Sache zu kümmern. Und Gottes Sache ist es, sich um meine Sache zu kümmern. Was passiert, wenn du dich um deine Sache kümmerst? Ja, dann hast du Gottes Arbeit gemacht und Gott kann sich zurückziehen und kann sich um seine Sachen kümmern. Aber er wird sich nicht notwendigerweise um deine Sachen kümmern. Und ich glaube, wir sind besser dran, wenn wir das tun, was Gott uns vor die Füße legt und wenn Gott uns einen Auftrag gibt, das zu tun und ansonsten Gott seine Arbeit machen zu lassen. Und dann möchte uns Gott ein Leben geben, was erfüllt ist und was erfüllend ist und was den Namen Leben verdient, Leben im Überfluss. Ich glaube, ich habe das ja auch schon mal erzählt. Mein Bruder hatte früher während seiner Studentenzeit in seiner Studentenbude einen Zettel in der Küche oder in seinem Zimmer oder irgendwo hängen, so ein DIN A4-Blatt selber geschrieben. Und da stand drauf, lieber ein überfließender Eierbecher als ein halbvoller Eimer. Lieber ein überfließender Eierbecher als ein halbvoller Eimer. Der Hintergrund war, lieber weniger haben, mit wenigem zufrieden sein, aber überzufließen. Das heißt doch, ich habe alles, was ich brauche, alles, was in mich reinpasst. Ich bin voll, ich habe volles Genüge und dann fließe ich über und die anderen um mich rum, die können was von meinem Segen abhaben. Als zu sagen, ich bin ein Eimer oder ein Fass und ich bin halb voll, viertel voll. Ich habe nur einen Bruchteil von dem, was ich eigentlich brauche und ich brauche mehr, 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 mehr. Und das ist alles für mich. Weil bis das erstmal voll ist, das dauert und das dauert und da fließt gar nichts über. Deswegen lasst uns ruhig Eierbecher sein. Und lasst uns überfließen. dass die Menschen um uns herum was davon haben, dass wir Christen sind. Ich glaube persönlich, wenn wir Christen sind und unsere Nachbarschaft, unsere Arbeitskollegen, unsere Familie, die Menschen, die mit uns zu tun haben, wenn die nichts davon haben, wenn die keinen Vorteil davon haben, dass wir Christen sind, dann machen wir was falsch. Die Leute um uns herum müssen einen Vorteil davon haben, dass wir Christen sind. Die müssen merken, dass wir uns anders verhalten. Die müssen merken, dass man sich auf uns verlassen kann. Die müssen merken, dass wir Menschen sind, die nicht zuerst an sich denken, sondern die das Beste des anderen im Blick haben. Leben und volles Genüge. Das ist das, was Jesus uns verspricht. Ich lese uns die Verse nochmal vor. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Und die Antwort, die die Martha gibt, den habe ich vorher noch dazu gelesen, die finde ich eben auch interessant. Die sagt nicht, ja, ich glaube, dass die Auferstehung kommen wird, oder ja, ich glaube, dass das Leben kommt oder irgend sowas. Sie sagt, ja, ich glaube, dass du der Messias bist. Was ist der Messias? Messias ist hebräisch und heißt übersetzt der Gesalbte. Und wer ist gesalbt? Wer wurde im Alten Testament gesalbt? Könige und Propheten. So, jetzt können wir sagen, ja, du bist der Prophet. Oder wir können sagen, ja, du bist der König. Beides richtig. Sie erkennt Jesus an in seiner Position. Und das ist die richtige Antwort auf das, was Jesus gesagt hat. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, der wird ewig nicht sterben. Und die Martha sagt, ja, ich glaube, dass du dieser Gesalbte Gottes bist. Dass du derjenige bist, der meinem Leben Sinn und Ziel und Basis und Fülle geben kann. Und das wünsche ich jedem von uns, dass wir an diesen Punkt kommen oder hoffentlich schon sind, aber dass wir es immer wieder umsetzen im Alltag, dass wir sagen, Herr, ich möchte dir nachfolgen. Und ich möchte mein Leben auf dieser Welt nicht ganz so wichtig nehmen. Ich möchte dein Reich an die erste Stelle setzen. Und ich möchte dich anerkennen als diesen Gesalbten, als diesen Herrn, auch über mein Leben. Und ich vertraue darauf, dass du für mich sorgst und dass du mir Leben schenkst in Fülle. Überfließend. Amen. Vater, ich danke dir, dass du dich uns offenbart hast als derjenige, der uns ewiges Leben schenkt, der Garant ist für dieses ewige Leben. Herr Jesus, wir danken dir, dass du bereit warst, dieses Opfer auf dich zu nehmen, am Kreuz zu sterben, uns zu versöhnen mit dem Vater, damit wir Leben haben und nicht den ewigen Tod erleiden müssen. Und wir danken dir, Herr, dass du auf diese Welt gekommen bist, damit wir Leben haben, und zwar Leben im Überfluss, volles Genüge. Ich danke dir, Herr, dass wir dich kennenlernen dürfen, mehr und mehr. Und ich wünsche mir einfach, Herr, dass du heute Morgen in jedem von uns diese falschen Gottesbilder, die sich festgesetzt haben, zertrümmerst und dass du uns hilfst, dich zu sehen, so wie du wirklich bist. Dass wir sehen, Herr, dass du Gutes mit uns vorhast. Dass wir sehen, dass wir dieses Risiko, von dem wir heute gehört haben und was die Ranger die letzten Tage so deutlich vor Augen hatten, dass es letztendlich gar kein Risiko ist, sondern dass wir gewinnen werden, weil du der Garant unseres Gewinnes bist. Und trotzdem bitte ich dich, Herr, dass du uns hilfst, dieses Risiko einzugehen, das aufs Spiel zu setzen, was uns so wertvoll ist. Du sagst, Herr, wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Aber der, der sein Leben festhalten will, der wird es verlieren. Schenk du, Herr, dass wir auf der Gewinnerseite sind, dass wir nicht diejenigen sind, die an einem Leben festhalten, was wir letztendlich nicht halten können, sondern dass wir bereit sind, dieses Leben für dich zu investieren, um das zu gewinnen, was uns eigentlich jetzt schon gehört. Wir möchten dich ehren, Herr, mit unserem Leben. Bitte schenk du uns Gnade dazu. Amen.